Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg.
Because I'm doing this for the thrill of it, killing it, never not chasing a million things I want.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu den Regionalresonanzen, dem Magazin auf der Störfrequenz in Itzehoe. Kürzlich haben wir im Kreismuseum an der Verabschiedungsfeier von Frau Dr. Schmielewski in den Ruhestand teilgenommen. Nach 21 Dienstjahren und 68 Ausstellungen geht sie in den Unruhestand, wie sie selbst sagt. Denn sie hat noch viel vor. Sich selbstständig machen zum Beispiel und in die Politik gehen. Zum Glück bleibt sie uns bei all ihren Plänen auch noch in der Redaktion auf der Störfrequenz erhalten. Im Prinzesshof haben wir jetzt ihre Nachfolgerin Frau Dr. Hoffmann kennengelernt. Die Kunsthistorikerin aus dem Plöner Kreismuseum hat sich dort mehr mit frühen Epochen beschäftigt. Wir haben uns mit ihr zu einem Gespräch verabredet und sie ausführlich zu ihren Plänen befragt.
Seit dem 1. Februar gibt es eine neue Leitung hier im Kreismuseum. Frau Dr. Schmielewski ist in der letzten Woche verabschiedet worden in den Ruhestand und Frau Dr. Hoffmann ist ihre Nachfolgerin. Wir sitzen hier zusammen und möchten uns gerne ein bisschen unterhalten über das, was kommt, was gegangen ist, wie man die Zukunft einschätzen kann. Zunächst mal würde ich gerne etwas über Sie persönlich wissen. Was waren für Sie die interessantesten oder wichtigsten Punkte Ihrer Motivation, hierher sich nach Itzehoe zu bewerben?
Ja, also ich habe, bevor ich in Itzehoe jetzt hier angefangen habe, habe ich im Kreismuseum in Plön gearbeitet, also eine ähnliche Institution, auch ein Museum des Kreises, was in Schleswig-Holstein relativ selten heutzutage ist. Und als ich die Ausschreibung gesehen habe für Itzehoe, war ich natürlich erstmal sehr interessiert, weil ich in ähnlichen Strukturen schon gearbeitet habe und bin dann, bevor ich mich beworben habe, aber tatsächlich einmal hier hingefahren und habe mir das Haus angeschaut und war vom ersten Augenblick an begeistert.
Na, das hört sich ja schon mal gut an. Jemand, der aus Leidenschaft hierher kommt, das ist immer ein großes Willkommen. Gut. Erzählen Sie mal etwas über Ihre bisherigen Aufgaben aus dem bisherigen Museum. Was waren da Ihre Schwerpunkte?
Also im Kreismuseum Plön waren meine Schwerpunkte die Sammlungsbetreuung. Also die umfangreiche historische Sammlung lag in meinen Händen. Ich habe dort inventarisiert, konservatorische Maßnahmen unternommen und die Stücke eben fachgerecht beurteilt. Des Weiteren war ich dort zuständig für die Museumspädagogik. Das heißt Workshops mit Kindern, Führungen mit Erwachsenen, aber auch extra Veranstaltungen wie Kulturnächte oder die sogenannte Museumsmittagspause für Berufstätige. Das ist eine besondere Führung. Ja.
Ja, da werden wir sicher gleich nochmal drauf zurückkommen.
Ja.
Aber zunächst würde ich gerne wissen, Sie hatten da auch Schwerpunkte wie beispielsweise die Slawenzeit oder die Wikinger. Das sind ja nun ganz andere Exponate als das, was man hier vorfindet. Gibt es da bei Ihnen ein Interesse, das eine oder andere hier auch mit auszustellen?
Also das scheint auf den ersten Blick nur so, als wäre das ganz anders. Tatsächlich ist es sehr ähnlich. Also im Kreismuseum in Plön wird in der Dauerausstellung die alles von der Frühzeit, also von der Steinzeit bis in die Gegenwart gezeigt. Hier im Kreismuseum in Itzehoe zeigen wir die Alltagskultur des 19. und 20. Jahrhunderts. Das ist also zeitlich, aber auch inhaltlich eine komplett andere Ausrichtung. Das heißt aber nicht, dass es hier nicht auch eine Steinzeit und eine Frühzeit gegeben hat. Und mein Ziel ist es eben auch, die Dauerausstellung dahingehend zu verändern, dass wir eben die Geschichte von der Frühzeit bis wieder in die Gegenwart zeigen.
Gut, das sind ja gute Ansätze, hier, sagen wir mal, von dem, was vorhanden ist, auch noch eine Erweiterung erleben zu dürfen. Ne?
Genau, also Erweiterung gar nicht, es ist Also als Erweiterung würde ich es gar nicht mal bezeichnen. Es ist eher so, dass jetzt das Ganze in den Blick genommen wird. Also vorher war es wirklich ein Themenschwerpunkt, ein Kapitel der Geschichte. Aber Sie müssen sich ja vorstellen, wenn Sie das 19. und 20. Jahrhundert nehmen, haben Sie natürlich sehr, sehr viel Material, weil Sie ja noch zeitlich ziemlich nah dran sind. Während wir jetzt, wenn wir das Mittelalter ausstellen wollen, natürlich ein bisschen schwieriger ist, weil wir hier nicht genauso viele Exponate des Mittelalters haben. Also es scheint erstmal nur so, als wäre das eine mehr und das andere weniger. Und ich möchte eben diese verschiedenen Kapitel in der Ausstellung wieder gleichwertig gewichten. Also dass man nicht einen Schwerpunkt in einer Epoche hat.
Ja, okay. Glaube ich, gibt es sicherlich in den Archiven ganz, ganz viele Exponate noch, die in verschiedenen Themenausstellungen nach vorne gekommen waren. Wenn ich dann zum Beispiel an die des letzten Sommers denke, Medizin gestern und heute, da waren ja auch Exponate vom Mittelalter bis heute. Und die sind ja zum Teil Leihgaben gewesen, aber zum Teil halt eben auch in den Archiven vorhanden. Das heißt also, Sie werden eine Zeit demnächst wohl auch in den Archiven zu bringen, um zu gucken, was dort alles existiert.
Das auch, aber tatsächlich werde ich mich erstmal auf die Sammlung vor Ort konzentrieren, also unsere eigene Sammlung. Ja. Wir haben tatsächlich bedeutende archäologische Funde aus der Frühzeit, aus dem Frühmittelalter und noch weiter davor. Diese Sammlung ist bisher aber noch nicht so intensiv wissenschaftlich bearbeitet worden. Da müssen wir einfach nochmal einen Spezialisten ransetzen, der sich das anschaut. Wir haben diese Dinge aber. Das ist nur so, dass sie bisher nicht gezeigt worden sind. Es ist nicht so, dass ich vieles von anderen Institutionen herholen muss. Im Gegenteil, es liegt hier schon viel.
Ja, das ist doch erfreulich. Also da ist dann auch ein ordentliches Stück kreative Arbeit dran, was jetzt auf Sie zukommt. Sehr schön. Ich habe dann noch mal eine Frage zu den bisherigen Tätigkeiten. Nämlich, Sie hatten sich auch gekümmert um solche Sachen wie Museum bei Nacht mit Taschenlampen oder die Kunstexperten-Sprechstunden. Wird es sowas hier auch geben?
Das versuche ich zu etablieren. Diese Taschenlampenführung oder die Museumsführung im Dunkeln ist sehr aufwendig zu konzipieren, hat einen sehr großen Eventcharakter, ist bei mir in der Planung, aber es wird auf jeden Fall noch nicht in diesem Jahr geschehen. Dafür muss man sich wirklich ein gutes Konzept entwickeln. Das andere mit den Expertensprechstunden, das möchte ich durchaus hier vor Ort machen. Das ist etwas, was immer stärker in der Bevölkerung angenommen wird, auch durch diese Fernsehsendung, nicht?
Ja, also dieses, das ist dermaßen beliebt.
Ne? Genau, Bares für Rares und wie heißen die ganzen denn noch? Ja, es gibt ja auch so Trödeltrupp oder so, wo dann halt geguckt wird, was ist da Wertvolles im Keller. Und das interessiert die Leute auch. Und ich selbst mache zusammen mit meiner Mutter eine Porzellansprechstunde schon seit 2 Jahren. Wir sind Experten, was altes Porzellan betrifft. Und wir haben jetzt am 24. März eine Porzellansprechstunde im Museum der Landschaft Eiderstedt in St. Peter-Ording. Die haben wir auch letztes Mal schon gemacht und die war wirklich überlaufen. Also es sind sehr viele Leute gekommen und man sieht, dass das Interesse einfach da ist.
St. Peter-Ording ist nun nicht ganz so weit weg, aber es wäre ja trotzdem toll, Itzehoe ist ja auch ein bisschen größer, wenn sowas dann auch hier stattfinden könnte. Und ich bin ganz sicher, hier würden Ihnen auch die Leute das Haus einrennen, glaube ich, bestimmt, mit so einer Porzellansprechstunde.
Das hoffe ich, ja. Also das hoffe ich sehr und ich will es hier auch machen. Also es ist auch geplant. Dieser Termin stand einfach nur schon länger fest, deswegen erwähne ich ihn.
Ja. Die Interessenten können sich ja auf jeden Fall schon im März dann mal nach St. Peter-Ording begeben und gucken, was dann demnächst auch hier ist.
Nicht? Genau.
Ihre erste Ausstellung, die Sie jetzt vorbereiten, soll heißen die Häschenschule von 1924. Was genau erwartet uns da?
Ja, also erstmal vorweg, die Häschenschule ist ein Kinderbuch, das ich hier in den Händen halte, das 1924 erschienen ist. Es geht darum, dass kleine Häschen zur Schule gehen, um zu lernen, wie man Ostereier bemalt und wie man sich als Häschen richtig verhält, also wie man Haken schlägt und dass man vor dem Fuchs aufpasst. Und ja, also Das wird in diesem Buch dargestellt und das Buch wurde von zwei Leuten geschaffen. Das ist der einmal Fritz Koch-Gotha, das ist der Illustrator und der die Verse verfasst hat, war Albert Sixtus. Und beide sind uns heute eigentlich nur durch dieses Osterbuch bekannt, die Häschenschule. Tatsächlich ist es aber so, dass zum Beispiel Fritz Koch-Gotha einer der bekanntesten Illustratoren des Kaiserreichs war. Er hat in der Berliner Illustrierten Zeitung und auch im Ullstein Verlag zahlreiche Karikaturen gezeichnet über die Kaiserzeit. Also es gab schon zu Lebzeiten Alben mit seinen Karikaturen, weil er so beliebt war. Und diese Häschenschule kam tatsächlich erst viel später, also 1924, wir haben schon längst nicht mehr das Kaiserreich, zeichnet er eben diese Häschenschule und ist dadurch uns heute im Gedächtnis geblieben, während diese anderen Zeichnungen in Vergessenheit geraten sind. Das möchte ich in der Ausstellung zeigen, dass es da eben noch mehr gibt. Zu dem anderen, dem Albert Sixtus, er war Lehrer in Sachsen und hat ungefähr 50 bis 60 Kinderbücher geschaffen. Er hat immer die Verse geschrieben und er war eigentlich der Erfinder der Häschenschule. Er hat sich die Verse ausgedacht, hat das an einen Verlag geschickt und die haben dann Fritz Koch-Gotha angesprochen und gesagt, können Sie bitte da Illustrationen zu machen.
Was genau soll denn ausgestellt werden?
Ja, das Buch steht natürlich im Mittelpunkt. Wir werden die Ausstellung auf zwei Ebenen zeigen, in zwei Räumen. Im Erdgeschoss gibt es einen etwas kleineren Raum. Da werden wir eine Häschenschule nachbauen mit alten Schulbänken. Dann wird es eine Leseecke geben für die Kleinen zum Kuscheln und Lesen. Und dieser Raum wird nur für Kinder gestaltet. Also das wird dann wirklich eine Häschenschule, eine Kuschelecke. Also da dürfen sich die Kinder richtig austoben und sie lernen auch ein bisschen was. Ich verrate noch nicht zu viel, aber sie dürfen in alter Schrift schreiben und ein paar Fragen beantworten. Und der erwachsene Teil ist dann im Obergeschoss. Dort werden, wie ich schon sagte, diese beiden Schöpfer des Buches vorgestellt, aber auch die Geschichte des Buches. Beispielsweise ist es so, dass das Buch kleine Veränderungen erfahren hat im Laufe der Zeit. Also jetzt ist es so, dass auf dem Cover ein Lehrer zu sehen ist, vor ihm ein kleiner Häschenschüler, der etwas bedrückt guckt. Offensichtlich hat er irgendwas Böses angestellt, wird vom Lehrer getadelt. So sehen wir das Cover heute. Aber das Cover von damals zeigt, dass der Lehrer eben noch einen Rohrstock in der Hand hält. Oh. Und dieser Rohrstock wurde getilgt und auch noch an einer anderen Illustration, weil man das eben nicht mehr nach 45 und später so gut verkaufen konnte.
Das kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn man es genau nimmt, die Zeit 1924 war halt die Zeit, wo ein Rohrstock ein ganz elementares Mittel zur Züchtigung der Schüler gewesen ist. Oh ja. Und nicht nur zur Bedrohung. Das ist ja nun mal auch ein Stück Realität. Findet denn der Rohrstock hier auch Eingang als zur Demonstration, wie es damals wirklich war?
Meinen Sie jetzt wirklich als Objekt in der Ausstellung? Ja. Soweit sind wir noch nicht gegangen, aber es wird auf jeden Fall thematisiert, dass es hier unterschiedliche pädagogische Ansätze gibt, die sich im Laufe der Zeit dann wandeln und das Buch wird eben entsprechend dann auch angepasst.
Ja, wunderbar. Mhm. Kommen wir jetzt mal zum Teil für die Erwachsenen. Was erwartet uns im ersten Stock?
Ja, also das, was ich schon erwähnt habe, wir werden die verschiedenen pädagogischen Sichtweisen im Laufe der Jahrzehnte thematisieren.
Ja.
Wir werden zeigen, wie sich das Buch auch im Laufe der Jahrzehnte verändert, also auch optisch. Ich habe hier vor uns ja liegen diese zwei Cover und Sie sehen, das eine ist in arabischen Buchstaben geschrieben und das andere Cover ist eben in der altdeutschen Schrift in Sütterlin, was ja heute nicht jeder mehr lesen kann. Ja. Und das ändert sich, aber eben auch die Geschichte mit dem Rohrstock. Aber auch textlich ändert sich einiges. Es ist zum Beispiel so, der eine Hase ist sehr böse. Und was muss er machen? Er muss nicht in der Ecke stehen, sondern er muss in den Karzer.
Ach du liebes bisschen.
Genau, und das steht hier auch so drin. Also ich kann ja das mal eben anzitieren. Einen Moment, jetzt haben wir es. Hasenmar, der Bösewicht, konnte heut sein Verschen nicht, hat gepfiffen und geschwätzt, Hasenlieschens Rock zerfetzt, eine neue Bank zerkracht und dabei noch laut gelacht. In den Karzer muss er nun, ei, da kann er Buße tun.
Hui, ich glaube, die heutigen Zuhörer Nur noch die Älteren wissen, was ein Karzer überhaupt ist.
Genau.
Können Sie das mal erklären?
Ja, das kann ich erklären. Ein Karzer ist im Grunde ein Gefängnisraum, wie er bis ins 19. Jahrhundert, teilweise auch bis ins 20. Jahrhundert an Universitäten, aber auch an Schulen, also am Gymnasium üblich war. Und wenn man böse war, musste man nicht in die Ecke oder nachsitzen, sondern man wurde wirklich in so einen kleinen Gefängnisraum gesteckt.
Meist im Keller, nicht?
Meist im Keller, meist dunkel und duster mit Gittern und feucht. Und natürlich passte das jetzt nicht mehr in die moderne Häschenschule, in die modernen Buchausgaben, so dass plötzlich dieser Text sich verändert,
ja.
Und dann heißt es dort nicht mehr, in den Karzer muss er nun, sondern in die Ecke muss er nun.
Aha, modernisiert die Ecke.
Genau, obwohl man das ja heute eigentlich auch nicht mehr so kennt mit in der Ecke stehen.
Was wäre das heutige Äquivalent?
Tja, gute Frage.
Ich kenne das nur so von den Schulen, dass jemand des Klassenraums verwiesen wird. Du gehst jetzt raus auf den Flur.
Genau. Wahrscheinlich so.
Und Handy abgeben ist ja wohl die schlimmste Strafe.
Ja.
Ne?
Genau, aber ich glaube, das würde bei den Häschen auch nicht so ganz gut passen im Bild. Aber,
nee.
Aber vielleicht kann man ja mal die Häschenschule ganz modern herausgeben.
Jetzt komme ich mal zurück auf das Konzept insgesamt. Die Häschenschule als temporäre Ausstellung hier im Haus passt sich ja im Grunde genommen sehr gut in die bisherige Konzeption ein. Ich will das thematisch gar nicht bewerten, sondern nur von der Art, wie Frau Dr. Schmielewski auch vorgegangen ist. Das heißt, sie hat Themenausstellungen gemacht, die einen historischen Hintergrund haben und versucht haben, eine Brücke zu schlagen bis zur Gegenwart oder eine bestimmte Zeitepoche in ihrem speziellen Thema darzustellen. Oder ein Thema wie Medizin gestern und heute. Thema mit der Häschenschule passt in die Gesamtkonzeption eigentlich sehr gut rein. Da würde ich jetzt gerne wissen, sind für Sie in der Richtung weitere Ausstellungen geplant? Bleibt die Grundkonzeption erhalten oder gehen Sie daran, mit ganz neuen Themen auch mal ganz neues Terrain zu erschließen?
Also letztendlich ist das neues Terrain, was hier erschlossen wird. Also es ist erstmal so, ein Museum stellt meistens, aber nicht immer, ja Themen aus, die einen historischen Bezug haben. Dieser historische Bezug hat aber immer einen Brückenschlag in die Gegenwart. Also man kann es eigentlich nie komplett abkapseln. Es ist nur die Frage, wie weit Sie den Bezug wieder in die Gegenwart herstellen. Also wenn Sie jetzt sagen, ich mache eine Ausstellung über die 70er Jahre, haben Sie den Bezug in die Gegenwart einfach schon dadurch vorhanden, weil die Leute, die die Zeit erlebt haben, ja,
noch reichlich vorhanden
genau,
sind.
Genau, noch reichlich vorhanden sind. Ich habe jetzt aber ein Kinderbuch von 1924. Da wird die Schicht der Leute schon etwas dünner, die da kommen.
Das ist richtig.
Nicht? Es ist so, mein Konzept sieht Folgendes vor, dass es eine Ausgewogenheit von bestimmten historischen Themen geben wird im Museum. Ich plane 2 bis 3 Sonderausstellungen pro Jahr. Diese sollen historischen Hintergrund haben, kulturhistorischen und kunsthistorischen. Diese Geschichte mag jetzt vielleicht auf den ersten Blick einen starken volkskundlichen Hintergrund haben, hat sie aber gar nicht mal so sehr, sondern ist eher germanistischer Natur. Es geht um Kinderliteratur und es geht darum, wie Kinderliteratur in der Zeit wirkt. Und wir haben einen Anteil kunsthistorischer Elemente durch den Fritz Koch Gotha, der eben ein bekannter Karikaturist ist.
Ja.
Es geht weniger darum, wie heutzutage die Häschenschule gesehen wird oder wie sie rezipiert wird. Es kommt zwar auch vor, es ist ein Element, aber die Ausstellung setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen. Und es ist sehr fokussiert. Also wir haben nicht ein großes volkskundliches Thema, wie sagen wir mal Ostern oder Osterbräuche, sondern ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, nein, ich möchte das Ganze etwas fokussierter halten, um mich eben auch von zahlreichen anderen Osterveranstaltungen abzusetzen. Also wenn ich jetzt sagen, wenn man eine schöne Ausstellung machen würde über Ostereier oder Osterhasen aus Porzellan und Glas, ist immer die Frage, Was motiviert denn einen Besucher zu kommen? Der sagt dann vielleicht, naja, wenn ich auf dem Osterbazar gehe, sehe ich auch hübsche Eier und hübsche Häschen. Ja. Aber dieses Buch und diese Geschichte des Buches, das können sie eben nur im Museum sehen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass diese Ausstellung ein bisschen anders ist als die bisherigen.
Ja, das überzeugt mich insofern schon, als Sie sagen, Sie gehen da bei dem Thema mehr in die Tiefe hinein. Mhm. Das Thema schmaler zu greifen und dann in die Tiefe zu gehen, genau, und die Zusammenhänge dann stärker auszuleuchten. Mhm. Das kann man sicher auf ganz viele andere Konzepte eben auch ausweiten. Jetzt ist die Frage, gibt es da Themen, Ideen, es gibt ja sehr viele sehr tolle und seltene Ausstellungsstücke hier im Haus, mhm, die so ein bisschen auch in Schubladen, ich will nicht sagen verstauben, das tun sie mit Sicherheit nicht, aber nicht so leicht zugänglich sind. Mhm. Und gibt es da vielleicht auch Ideen, mal die Themen neu zusammenzuschütteln, um es mal so plastisch darzustellen?
Mhm. Ja, das haben Sie haben es schön formuliert, aber es ist sozusagen eine andere Vorgehensweise, wenn man sich Themen überlegt oder eine Ausstellung überlegt. Natürlich lassen wir uns von der Sammlung inspirieren, ja, aber dafür muss man ja erstmal wissen, was man hat. Und wenn Sie sich vorstellen, ich habe ja über 20.000 Objekte, die ich natürlich nicht alle persönlich kennen kann, dann ist es für mich schwierig. Das heißt, ich kann auch immer nur so auszugsweise was sehen. Und nicht alle Objekte hängen auch miteinander zusammen, sodass ich sagen könnte, ich nehme jetzt aus der Abteilung der und der Abteilung und was stelle was zusammen. Das funktioniert nicht.
Wissen Sie was, Sie haben recht. Mhm. Diese Frage, die stelle ich Ihnen in einem Jahr nochmal neu.
Vielleicht sage ich dann ja auch so, Sie haben recht. Das sagst du nicht.
Gut, jetzt möchte ich nochmal auf den Punkt von vorhin, Kinder-Jugendarbeit zurückkommen. Sie haben gesagt, Sie haben in dem bisherigen Museum sehr viel Museumspädagogik auch gemacht. Mhm. Wie stellen Sie sich das hier vor? Was ist da Ihr Ansatz?
Ja, also es ist ganz wichtig, dass Kinder und Jugendliche ins Museum geholt werden und dass sie auch merken, dass das Museum nicht nur mit schulischen Aktivitäten verbunden ist. Das ist dasselbe Problem mit den Reklamheften. Diese kleinen gelben Taschenbücher, die nur so ein paar Euro kosten, wenn sie als kein Erwachsener kauft die mehr, weil alle sagen, ich denke dabei an die Schule. Und das ist dasselbe Problem mit dem Museum. Ja. Ja, da sagen alle, da musste ich immer mit den Lehrern hin und da musste ich immer aufpassen und so. Und ich möchte einfach mehr, dass die Leute merken, nein, das ist ein Ort, an dem man auch Freude haben kann. Man kann was lernen, man muss nicht wird nicht gezwungen, sondern man hat auch Spaß daran. Und es sind auch Themen, die einen wirklich berühren und ansprechen. Weil das ist das Entscheidende im Museum. Ich sage auch immer zu meinen Bekannten und Freunden, wenn wir ins Museum gehen, ich bin ja als Kunsthistoriker nun vorbelastet. Ja, ich sehe die Dinge anders, ich brauche länger, ich stehe länger vor Objekten. Das ist ganz klar. Ich sage aber immer, wenn ich mit Nicht-Wissenschaftlern ins Museum gehe, ihr bestimmt den Rhythmus. So, und bitte geht nicht an jedes Objekt an und guckt euch das an. Weil die Leute sind meistens der Meinung, wenn sie ins Museum gehen, müssen sie alles einmal angucken. So, als würden sie es einmal abhaken auf der Liste. Ich sage, gehen Sie in den Raum rein und die ersten ein, zwei Objekte, die Sie spannend finden, stellen Sie sich da meinetwegen 10 Minuten vor und dann gehen Sie meinetwegen auch nach 10 Minuten wieder raus aus dem Museum. Aber dann haben Sie mehr mitgenommen, als wenn Sie 2 Stunden durchs Museum gehen und zum Schluss das Gefühl haben, ja, ich habe alles gesehen, aber ich habe mir nichts gemerkt.
Sehr guter Ansatz. Ich glaube, das ist ein hilfreicher Tipp. Ich habe noch mal eine konkretere Frage zu dem Thema Museumspädagogik für Kinder und Jugendliche. Ja. Wir hatten letztes Jahr ein ganz spannendes Erlebnis. Eine Schulgruppe hat bei uns eine Radiosendung produziert und wir hatten Besuch von der damaligen Ministerin Sporendonk, die diese Gruppe bei uns dann antreffen konnte und die Schüler bekamen die Gelegenheit, ihr Fragen zu stellen und hatten sich auch vorher überlegt, wenn sie entscheiden könnten, wie man zum Beispiel ein Museum für Kinder kindgerechter aufbauen könnte, was würden Sie sich vorstellen? Und diese Frage, die kam nicht von ungefähr. Es war so, dass in dem Rang, welche Kulturbereiche Kinder interessant finden, natürlich Musik vorne ansteht, aber auch Kunst. Aber schon wenn es bei Kunst um Museen geht, ist das Interesse geringer, und dass die Museen allgemein hin zwischendurch auch richtig Notleiden an Besucherschwund und auch an der Akquise von neuen Besucherströmen. Das ist auch in so vielen verschiedenen Museen mit unterschiedlichen Konzepten jetzt schon versucht worden. Hier haben die Kinder ganz konkret danach gefragt, wenn wir ein Museum machen könnten, wir würden das, und der Schluss war, interaktiv. Und sie hatten so viele Ideen, wie man ein Museum interaktiv gestalten könnte, weil sie gesagt haben, angucken ist nicht. Alles muss zum Greifen und Befühlen und sich reinsetzen oder Berührung haben dürfen. Und in Museen ist immer alles hinter Vitrinen. Das war der Hauptpunkt. Was haben Sie da, Ideen oder was?
Ja, also da habe ich schon Ideen. Also wir haben in dem Kreismuseum hier ja auch schon Sachen, die interaktiv sind. Also wir haben zum Beispiel im Eingangsbereich, wenn man reinkommt, rechts einen wunderschönen Kaufmannsladen, an den die Kinder auch ran dürfen. Die dürfen dort spielen, die dürfen Kaufmann spielen, die dürfen alle Schubladen aufmachen und alles. Und das ist der absolute Kindermagnet dort. Ja. Das ist einfach so. Und das soll auch so bleiben. Ja. Wir haben dann noch ein Kapitänshäuschen von einem Schiff, in das man auch reingehen kann und am Steuerrad drehen kann und auch hupen kann. Und ich habe selber gemerkt, als ich das erste Mal hier mir das Haus angeschaut habe, da waren auch gerade Eltern mit Kindern dort. Und ich sah, wie der eine Junge von dem einen Zimmer ins nächste flitzte, und der Vater wunderte sich und er rief noch irgendwas zu seinem Vater, da ist das Schiff, und rannte schon vor. Also der wusste, der kannte das schon, der wusste das. Und das finde ich toll. Und das möchte ich auch. Also ich möchte wirklich einen Raum haben, in den die Kinder rein können. Die können alles anfassen, die können darauf rumkrabbeln, die können drücken und machen. Und dass das wirklich für Kinder ist, dieser Raum. Das gibt es in größeren Museen auch. Und ich muss auch sagen, als Erwachsene, ich finde das immer toll. Ich gehe immer rein, fasse auch alles an und bin selber auch begeistert davon. Und das möchte ich gerne hier auch einführen. Und wir sind gerade auch dabei, eine Museumspädagogin zu suchen auf 450-Euro Basis. Wir haben Mittel für ein Jahr über den Freundeskreis einwerben können. Und da suchen wir aber noch eine tüchtige Person.
Das hört sich sehr vielversprechend an. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dann ganz viele Kinder kommen und liebend gerne auch wiederkommen. Darum geht es ja, glaube ich, auch, dass die Kinder nicht nur einmal kommen und sagen, habe ich schon gesehen, sondern dass sie Spaß hatten und gerne wiederkommen und noch Freunde mitbringen, sodass aus dieser einen Gruppe dann zwei Gruppen und dann vier im Schneeballsystem einfach eine ganz neue Klientel heranwächst.
Absolut, das sehe ich ganz genauso. Und es ist auch ganz wichtig, eben den Kindern zu zeigen, dass man auch Spaß haben kann. Und dabei ist es auch wichtig, dass man immer wieder durch extra Veranstaltungen nicht nur Erwachsene, sondern eben auch Kinder anspricht. So beim Museumsfest beispielsweise, dass man sich wirklich Aktivitäten überlegt, die für Kinder passend sind. Aber ich möchte auch nochmal sagen und differenzieren, dass es jetzt mir nicht nur darum geht, einfache Bespaßung zu haben. Es soll natürlich auch ein Lerneffekt dabei sein. Ja, also ich meine, Bespaßung, dann kann ich auch eine Hüpfburg in den Park stellen. Ne? Darum geht es nicht. Das möchte ich nochmal ganz klar sagen, weil vielleicht kommt das jetzt erstmal so rüber. Sondern der Auftrag eines Museums ist ja die Bildung. Und zwar für alle, egal welchen Alters. Und dazu gehören auch Kinder. Und man kann auf ganz einfache, spielerische Weise Kindern was zeigen. Ich hatte zum Beispiel einen Workshop in Plön gehabt. Und ich sage immer, ich lerne da am meisten, weil die Kinder so witzige und intelligente Fragen stellen. Und dann habe ich, das Thema war Mittelalter, und ich erzählte dann etwas über die mittelalterliche Stadt und über die Straßen in der mittelalterlichen Stadt. Und dann bekam ein Mädchen ganz große Augen und guckte mich an, als hätte ich gerade was ganz Blödes erzählt. Und dann sage ich, was ist denn? Und dann sagt sie, ja, aber im Mittelalter gab es doch noch keine Straßen. Ich sage, wieso glaubst du das? Sagt sie, es gab doch noch keine Autos. Und das finde ich toll. Die denken mit. Die hat wirklich mitgedacht und gesagt, Moment mal, da stimmt doch was nicht an dem, was sie erzählt. Und ich sage ihm was, die Erwachsenen, die trauen sich das nicht mehr zu fragen. Die trauen sich das wirklich nicht. Und das ist so schade. Die Kinder, die fragen und fragen und fragen.
Hemmungslos.
Hemmungslos. Ja, und ich sage auch immer zu Erwachsenen, bitte fragen Sie, es gibt keine blöden Fragen. Sie können sich hier nicht blamieren.
Das ist ein guter Appell an die nächsten Besucher, zu kommen und zu fragen. Was möchten Sie den künftigen Besuchern dieses Hauses mit auf den Weg geben, so als Motto?
Die künftigen Besuchern, aber die, die noch kommen oder die, die schon da gewesen sind, dass sie was mitnehmen?
Die jetzt kommen, die für Sie ja neu sind. Ob Sie schon mal hier waren oder jetzt zu Ihrer neuen Ausstellung kommen, ganz egal, was möchten Sie sagen? Wie möchten Sie sie ansprechen?
Also für mich ist es wichtig, dass wenn Leute das Museum besuchen, dass sie neugierig sind, dass sie offen auch für Themen sind und dass sie sich auch immer fragen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Also was dort ausgestellt wird. Und wenn sie solche Fragen haben, aber auch Ideen haben, dass sie auch gerne auf mich zukommen oder auf meine Mitarbeiter und mal sagen, Mensch, ich hab da noch was. Oder sich einfach ins Gespräch bringen, weil ich finde, ein Museum ist auch immer ein Ort der Kommunikation, nicht der Stille. Häufig ist es ja so, dass man denkt, man geht ins Museum und muss wie in der Kirche ganz still sein. Sie dürfen da auch mal lachen, das ist in Ordnung. Ja, also Sie sollten natürlich nicht schreien durch die Gegend rennen, aber tauschen Sie sich aus, weil dann wird der Museumsbesuch erst interessant, wenn die Leute ins Gespräch kommen, auch fremde Leute miteinander ins Gespräch kommen. Und das möchte ich den Leuten mitgeben.
Das ist doch sehr schön. Also das Museum als Ort der Kommunikation und nicht als Ort der Stille. Das ist ein sehr schönes Motto, finde ich. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, Frau Dr. Hofmann. Wir wünschen Ihnen sehr viel Erfolg für Ihre zukünftigen Ausstellungen hier im Kreismuseum.
Ja, vielen Dank.
Am Ende des Gesprächs präsentierte Frau Dr. Hofmann noch Berge von Archivmaterial, in das sie nun in jeder freien Minute voller Interesse eintaucht, um zu sichten und zu sortieren, sich Gedanken über neue Ausstellungsideen und Konzepte der Archivierung zu machen. Beglückwünschenswert, solch ein Job, der die Leidenschaft zum Beruf macht. Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe der Regionalresonanzen angekommen. Schön, dass Sie auch diesmal wieder dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg.